SRF 3.
Ein Pfiff zum letzten Gruß. Lokführer nehmen Abschied von ihrem tödlich verunfallten Kollegen im Wattland. Unterschiedliche Sichtweise nach den Wahlen in Simbabwe, spricht die Opposition von Wahlbetrug. Einige Wahlbeobachter sehen das anders. Kein klarer Sieg in Mali. Noch hat keiner die Präsidentenwahl für sich entschieden. Doch der frühere Ministerpräsident Keita hat die Nase vorn. Schönes, heißes Wetter auch morgen. Nur in den Bergen kann es ab und zu etwas Regen oder ein Gewitter geben. Am Mikrofon Daniel Hubacher. So tönt es heute Punkt 14 Uhr aus vielen Lokomotiven in der Schweiz. Eine Hommage der Lokführer an ihren verstorbenen Kollegen, wie Hubert Giger, Präsident des Verbandes Schweizer Lokomotivführer, sagt.
Wenn in allen Tälern und Landschaften die Lokführer auf die Pfeife drücken, dann hört man das im ganzen Land. Es soll ein Zeichen sein der Solidarität mit unserem verstorbenen Kollegen, der auf so tragische Weise während dem Dienst umgekommen ist.
Der verunglückte 24 Jahre alte Franzose war erst seit wenigen Monaten als Lokführer tätig. Er starb am Montagabend, als in Granges-Prémarnon im Kanton Waadt zwei SBB-Regionalzüge frontal zusammenkrachten. In Mali kommt es nach der Präsidentenwahl zu einem Stichentscheid. Dazu gleich mehr. Jetzt aber zuerst weitere wichtige Meldungen des Tages mit Andi Löscher.
Die Afrikanische Union beurteilt die Wahlen in Simbabwe vorsichtig positiv. Der Chef der Wahlbeobachter nannte die Wahlen frei und glaubwürdig. Sie blieben dies aber nur, solange es keine anderen Hinweise gebe. Und er forderte die Behörden Simbabwes auf, Berichten nachzugehen, wonach Zehntausende von Wahlberechtigten ihre Stimme nicht hätten abgeben können. Ministerpräsident Tsvangirai, der Gegenkandidat zum amtierenden Präsidenten Mugabe, hatte offen von Wahlbetrug gesprochen. Äußerungen von Irans designierten Präsident Rouhani zu Israel haben für Verwirrung gesorgt. Gemäß Berichten iranischer Presseagenturen bezeichnete Rouhani an einer Kundgebung Israel als Wunde im Fleisch der islamischen Welt, die beseitigt werden müsse. Später sendete das Fernsehen einen Mitschnitt mit dem Hinweis, die Agenturen hätten Rouhanis Aussage entstellt. Im Mitschnitt sagt Rouhani, die Besetzung Palästinas und Jerusalems sei eine Wunde. Von einer Beseitigung Israels ist darin nicht die Rede. Rouhani wird am Wochenende die Nachfolge von Präsident Ahmadinejad antreten. Der Gründer des amerikanischen Computerkonzerns Dell greift etwas tiefer in die Tasche, um das Unternehmen zurückzukaufen. Michael Dell hat sein Angebot pro Aktie nun auf $13,88 erhöht. Heute hätten die Aktionäre über ein Angebot von $13,65 entscheiden sollen. Diese Abstimmung wurde nun verschoben. Großaktionäre hatten das Angebot als zu tief erachtet. Michael Dell will den Konzern nach der Übernahme von der Börse nehmen und radikal umbauen. Die Arbeitslosigkeit in den USA sinkt weiter. Im Juni lag die Arbeitslosenquote noch bei 7,6%. Für den Juli melden die US-Behörden nun eine Quote von 7,4%. So wenige gemeldete Arbeitslose gab es in den USA zuletzt im Dezember 2008. Neuwagen in der Schweiz haben im letzten Jahr durchschnittlich 6,2 Liter Treibstoff auf 100 Kilometer verbraucht. Das teilt der TCS mit, der sich auf Daten der schweizerischen Automobilimporteure stützt. 1989 hatte der durchschnittliche Treibstoffverbrauch noch 9 Liter auf 100 Kilometer betragen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.964 Punkten plus 1,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.580 Punkten minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2333 Franken gehandelt, der Dollar zu 92,81
Rappen. Info 3 Abend.
Es war ein wichtiger Tag, der letzte Sonntag für die Menschen in Mali. Zum ersten Mal seit dem Putsch und dem anschließenden Bürgerkrieg wurden Wahlen durchgeführt. Noch hat Mali keinen neuen Präsidenten, denn keiner der 28 Kandidaten hat eine Mehrheit der Stimmen bekommen. Am 11. August kommt es deshalb zur Stichwahl. Da werden sich der frühere Ministerpräsident Keita und der frühere Finanzminister Cissé gegenüberstehen. Ich habe Annette Lohmann, Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Mali, gefragt, ob denn Keita überhaupt noch einzuholen sei. Er hat fast doppelt so viele Stimmen geholt wie der zweitplatzierte Sissé.
So eindeutig ist das nicht, denn es wird ja einen zweiten Wahlgang am 11. August geben und in diesem zweiten Wahlgang kann Sissé sich darauf verlassen, dass er die Unterstützung einer Allianz genießen wird. Eine Allianz, die im ersten Wahlgang mit eigenen Kandidaten angetreten ist und die nun all ihre Stimmen sozusagen Richtung Sissé lenken werden, die also ihre Anhänger auffordern werden, für Sissé zu stimmen. Insofern würde ich davon ausgehen, dass im zweiten Wahlgang das Ergebnis deutlich knapper ausfallen wird.
Worin unterscheiden sich denn die beiden Kandidaten politisch?
So groß sind die Unterschiede im Prinzip nicht. Im Wahlkampf konnte man beobachten, dass Ibrahim Boubacar Keita, kurz IDK genannt, einen größeren Fokus auf die Frage des Nordens gelegt hat. Also die Frage Rückkehr der Flüchtlinge, Versöhnung, wirtschaftliche Entwicklung des Nordens, das war ein klarer Schwerpunkt, eine klare Priorität. Das war bei Sissé nicht ganz so eindeutig. Der hat sich eher, was ihm auch näher kommt, ökonomischen Fragen gewidmet. Aber letztlich sind in Mali die Programme von Kandidaten oder von Parteien nicht so ausdifferenziert, dass man von ganz klaren Unterschieden jeweils sprechen könnte.
Sie haben den Norden angesprochen. Im März des letzten Jahres hatten Separatisten den Norden des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Im Januar wurden sie von französischen Soldaten vertrieben. Wie ist denn die Situation im Moment in Mali?
Also im Norden hat sich die Situation stabilisiert. Es ist sicherer geworden mit dem Eintreffen der französischen Truppen beziehungsweise eben der MINUSMA, der UN-Friedenstruppe seit Juli. Es hat sich verbessert, aber noch gibt es viele Menschen, die weiterhin außerhalb des Landes sich als Flüchtlinge aufhalten oder innerhalb des Landes als Vertriebene gelten. Es kehren die ersten zwar zurück, aber das ist noch keine große Welle. Viele Menschen warten noch ab. Also insofern normalisieren sich die Verhältnisse im Norden erst langsam.
Sagt Annette Lohmann. Wir haben sie in Mali, in Bamako, erreicht. Sie ist dort Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Info 3 Abend.
Der Absinth, zu Deutsch Absinth oder die grüne Fee, ist ein ganz besonderer Schnaps. Fast 100 Jahre lang war die Produktion verboten. Inzwischen will der Bund den Absinth aus dem Val de Travers als Marke schützen, sehr zum Verdruss der Konkurrenz. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht ein erstes Urteil gefällt. Sascha Buchbinder.
Absinth ist nicht einfach irgendein Schnaps. Hemingway schwor auf das Wermutdestillat, das den Geist schärfe. Und auch Poe. Baudelaire, Rimbaud schätzten die grüne Fee. Doch 2010 wurde der Absinth in der Schweiz verboten. Die mächtigen Weinbauern und Bierbrauer schafften es, den Absinth als Giftgebräu zu verteufeln. So jedenfalls erzählt Yves Kübler die Geschichte. Kübler ist Vizepräsident der Vereinigung der Absinth-Produzenten.
L'absinthe a été sacrifié par rapport à la bière et au vin. Puisque les vignerons et les brasseurs étaient plus forts que les producteurs d'absinthe. Donc, je veux dire, c'était.
Erst seit 2005 darf in der Schweiz wieder offiziell Absinth destilliert werden. 2010 dann entschied das Bundesamt für Landwirtschaft, die Bezeichnungen Absinthe, Feewert und La Bleu geografisch zu schützen. In der Schweiz soll künftig Absinthe nur noch aus dem Val de Travers kommen. Es hagelte Einsprachen, 42 insgesamt, aus anderen Regionen der Schweiz und aus dem Ausland. In drei Fällen hat das Bundesverwaltungsgericht nun für die Produzenten im Val de Travers und gegen die internationale Konkurrenz entschieden, weil die Konkurrenten nicht klageberechtigt seien und nicht belegen konnten, dass sie von einem Markenschutz in der Schweiz überhaupt betroffen wären. Im Ausland stößt die Schweiz damit auf wenig Verständnis. Das sei doch absurd, wenn der Staat ehemalige Schwarzbrenner unter seine Fittiche nehme, kommentiert der Deutsche Markus Leon.
Da geht es nicht um irgendwelche romantischen, verklärten, illegalen Produktionen, sondern da geht es wirklich um Marktanteile.
Die Brenner aus dem Val de Travers versuchten einfach, die Konkurrenz auszuschalten. Die früheren Schwarzbrenner dagegen sehen sich, wie vor 100 Jahren, im Kampf gegen übermächtige Gegner.
Il n'y a pas de raison qu'on laisse échapper ce savoir-faire traditionnel à des grands groupes de spiritueux qui sont établis.
Das Wissen, die Tradition und der Boden für einen guten Absinth seien nun mal im Val de Travers zu finden und nicht bei Großkonzernen weit weg, die vor allem etwas vom Geldverdienen verstünden. Und bei Champagner oder Grappa, so Kübler, käme schließlich auch niemand auf die Idee, den Erfindern ihre Getränke streitig zu machen. Die eigentliche Kernfrage, ob das Val du Travers den Absinth tatsächlich für sich reklamieren darf, hat das Bundesverwaltungsgericht aber noch nicht entschieden.
Der Abseitsstreit wird uns also noch eine Weile begleiten. Das war der Bericht von Sascha Buchbinder. Und das war Info 3 am Freitagabend. News und Hintergründe kompakt. Online gibt's uns unter srf.ch. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.